Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Nicole Nitsche. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Payment and Banking Fintech Podcast, also der Podcast für alle, die Finanzen und Zahlungsverkehr wirklich verstehen wollen. Mein Name ist Nicole Nitsche. Heute soll es um ein Thema gehen, das tatsächlich gerade viele Compliance-Abteilungen für, ja, Nervenzittern oder vielleicht auch Schweißausbrüche sorgt. Und zwar geht es um die neue EU-Geldwäscheverordnung, kurz auch AMLVO genannt. Was heißt das? Ab Juli 2027 gelten in allen EU-Staaten erstmals dieselben Regeln zur Geldwäscheprävention. Das klingt natürlich erstmal bürokratisch, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber es steckt auf jeden Fall viel mehr dahinter. Und wer jetzt tatsächlich im Unternehmen nicht selber hinschaut, der wird wahrscheinlich 2027 ein echtes Problem bekommen. Und meine Gästin, die ich heute eingeladen habe, beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Sie berät Fintechs, Zahlungsinstitute und Marktplätze dabei, Compliance nicht nur aufs Papier zu bringen, sondern auch wirklich ans Laufen zu bringen. Hanna Koltmann, sie ist Co-Founderin von Consulti, einer Boutique-Beratung für AML-Compliance und Prozessdesign mit Sitz, korrigier mich Hanna, in München. Schön, dass du auf jeden Fall dabei bist und dir die Zeit nimmst. Hallo Hanna.
Hallo Nicole. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin großer Payment- und Banking-Fan, also auch treuer Hörer von eurem Podcast, war schon vor vielen von euren Events und freue mich total, jetzt heute mal auf der anderen Seite zu sitzen.
Ja, freue ich mich auch. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich habe jetzt schon ein bisschen dich vorgestellt oder beziehungsweise grob angerissen, was ihr bei Consulti macht. Aber vielleicht stellst du dich unserem Publikum einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Und vor allem, was macht Consulti ganz genau?
Ja, sehr gerne. Ich bin Hanna. Ich wohne in München, komme ursprünglich aus Aachen. Und ich habe Consulti jetzt inzwischen vor circa 3 Jahren gegründet, zusammen mit Julia. Ich glaube, da sprechen wir gleich auch noch kurz. Und Consulti, genau wie du sagst, fokussiert sich darauf, dass wir Verpflichteten sind vor allem Finanzinstitute, Payment Service Provider, dabei helfen, regulatorische Anforderungen in der Praxis umzusetzen. Das heißt, wir beschreiben das eigentlich ganz gerne so, dass unsere Arbeit da häufig da anfängt, wo die Arbeit von Anwälten aufhört, dass die Anwälte den Verpflichteten sagen, bitteschön, das ist jetzt der Katalog an Anforderungen, die ihr einhalten müsst oder die ihr umsetzen müsst. Und da ist dann häufig die Frage, wie machen wir das denn jetzt und wie bringen wir denn diese Prozesse hier wirklich auf die Straße? Und genau da kommen wir häufig ins Spiel, dass wir Finanzinstituten dabei helfen können, dann wirklich die regulatorischen Anforderungen umzusetzen in der Praxis. Also zu übersetzen in Prozesse, in Datenmodelle, in Systeme. Haben auch einige Softwarearchitekten, die bei uns arbeiten. Das heißt, sehr häufig machen wir dann wirklich gemeinsam auch die Implementierungen bei Finanzinstituten.
Du hast es jetzt gerade gesagt, du hast zusammen mit Julia Quittek gegründet. Also ihr seid zwei weibliche Gründerinnen. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen ausholen, wie habt ihr euch denn kennengelernt und warum ja. Habt ihr dieses Thema gemeinsam gemacht?
Ja, gute Frage. Julia und ich haben uns kennengelernt vor, das sind inzwischen bestimmt 7, 8 Jahre. Wir haben beide bei derselben Payments-Beratung, Tele Consulting, früher gearbeitet. Und hatten da dann auch gemeinsam ein Projekt, also wirklich auch intensiv gemeinsam gearbeitet. Und uns damals immer schon gut verstanden. Aber ich bin dann bei Tele raus. Bin woanders hingegangen und dann haben wir uns für einige Jahre eigentlich komplett aus den Augen verloren. Also hatten auch keinen Kontakt miteinander, mit einer Ausnahme. Und das war, Julia hatte mich anscheinend auf einer Kurzwahlliste gespeichert. Das heißt, ich habe...
Wie passend.
Ich habe in einer relativ sicheren Regelmäßigkeit von Julia Pocket Calls bekommen. Heißt, alle paar Monate hatte ich einen verpassten Anruf von Julia bei mir auf dem Handy. Und irgendwann war es zu so einer Routine geworden, dass ich Julia schon gar nicht mehr geschrieben hatte. Aber ich dachte, okay, da hat mich wieder mal Julias Hosentasche angerufen. Und dann kam für mich der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, ich möchte mich selbstständig machen im Bereich AML-Compliance und war auf der Suche nach einer Co-Gründerin, weil ich das nicht komplett alleine gründen wollte. Und genau in dem Zeitraum, wo ich dann auf der Suche nach einer Co-Gründerin war, hat mich dann mal wieder Julias Hosentasche angerufen. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht Julia? Und habe ihr dann, ich glaube, das war echt eine super kurze Nachricht, habe ihr da zwei Sätze oder so geschrieben, à la, hey, du hast mir wieder mal einen Buttcall gegeben und hast du eigentlich mal Lust, was zu gründen? Und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und das war der Anfang von Consulti. Also es war wirklich ein Zusammenspiel von mehreren Zufällen, würde ich sagen. Und ja, wie es zu Consulti gekommen ist oder wie es jetzt grundsätzlich zu dem Thema AML-Compliance gekommen ist, ist, weil ich in meiner Vergangenheit eigentlich schon immer im Bereich Finance und Payment gearbeitet habe. Auf beiden Seiten. Ich war in der Industrie, ich war bei Klarna, ich war bei Siemens Financial Services. Ich war auch bei unterschiedlichsten Beratungen, zuletzt bei Accenture. Und war immer in der Produkt- und Prozessentwicklung unterwegs. Das heißt, wir haben Ratenkaufprodukte entwickelt, wir haben Working Capital Produkte entwickelt. Und natürlich war der Anspruch immer zu sagen, wir möchten hier ein möglichst automatisiertes und digitales Produkt bauen. Und der eine Punkt oder der eine Prozessschritt, über den wir immer wieder gestolpert sind, war das Thema KYC, KYB, also Compliance. Wie kriege ich das jetzt in einer No-Touch-Onboarding oder auch No-Touch-Update-Strecke möglichst automatisiert hin? Und es war der eine Prozessschritt, der tatsächlich immer der Convenience-Killer war oder der immer der Kostentreiber war, weshalb ich mich dann irgendwann angefangen habe, ganz natürlicherweise sehr stark mit dem Thema auseinanderzusetzen, sehr viel mit den Compliance-Abteilungen das zu diskutieren, mit den Legal-Abteilungen zusammenzusetzen, weil wir versucht haben, immer aus Prozess- und Produktperspektive hierfür jetzt eine Lösung zu finden. Und ich fand den Bereich total spannend, so weil es eben genau dieses Zusammenspiel ist aus: Du hast die schon trockene Regulatorik auf der einen Seite, hast dann aber die Product- und IT-Teams auf der anderen Seite, mit denen du gemeinsam überlegen kannst, wie kann ich das dann jetzt eigentlich in gute Prozesse übersetzen? Hast dann natürlich die Geschäftsführung, die da auch noch drüber steht, weil die natürlich bei Compliance schon auch noch ein Stake mit dran hat. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel aus den unterschiedlichsten Dimensionen gewesen, was für mich im Bereich war oder quasi ein Zusammenspiel an Dimensionen war, was ich einfach wahnsinnig spannend fand. Wobei viele andere Compliance so ein bisschen als heiße Kartoffel betrachten und versuchen, einen großen Bogen drum zu machen, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich genau der Bereich, der mir Spaß macht.
Da gehe ich rein.
Da gehe ich rein. Und habe dann auch für mich die Erfahrung gemacht, dass es noch relativ wenige am Markt gibt, die wirklich diese Nische besetzen, also Compliance aus Produkt- und Prozessperspektive und nicht aus reiner Regulatorikperspektive, sondern wirklich sehr stark mit dem Ansatz, wie kriege ich das dann jetzt praktisch umgesetzt? Und das war dann der Aufhänger, würde ich sagen, ich mir überlegt habe, in den Bereich reinzugehen mit meiner eigenen Beratung und dann eben gemeinsam mit Julia.
Ist auf jeden Fall einer der schöneren Gründungsstories, die ich gehört habe. Ein Wink mit der Hosentasche sozusagen.
Ja.
Sehr schön. Jetzt hast du gesagt, ihr kommt beide aus der Beratung. Wie habt ihr euch denn innerhalb eures Gründungsteams, und ihr seid ja, und musst du gleich nochmal erzählen, vielleicht mehr als zwei Leute nur mittlerweile. Was bringt denn der eine von euch mit, was der andere nicht hat? Und wie teilt ihr euch sozusagen im Unternehmen auf? Also wer übernimmt was sozusagen?
Also ich glaube, als Gründerteam und insbesondere als kleine Beratung muss man immer mehrere Hüte tragen. Und es ist auch nicht immer ganz leicht, die Hüte zu wechseln. Natürlich hat man manche Hüte, die man lieber mag als andere Hüte. Aber natürlich muss trotzdem alles gemacht werden. Und bei uns ist es jetzt beispielsweise so, dass ich sämtliche Finanzen bei uns in der Firma mache, Julia sämtliche Themen rund um Marketing, Branding, HR liegt auch bei Julia. Bei mir liegt dann zum Beispiel wieder sehr viel rund um Content-Generierung, jetzt insbesondere auch Themen rund um AML-Verordnung. Das heißt, da haben wir uns intern schon sehr gut aufgeteilt, wer für welches Thema verantwortlich ist. Aber das funktioniert auch nur, wenn man wirklich sehr, sehr eng immer miteinander abgestimmt ist. Also Julia und ich, wir sprechen jeden Morgen miteinander. Wir haben jeden Morgen unser Daily, wo wir uns dann zu den unterschiedlichsten Themen immer abholen. Und das funktioniert bisher auch wirklich sehr, sehr gut. Also gerade weil wir, glaube ich, echt einen ganz guten Job damit gemacht haben, herauszufinden, wem welches Thema liegt. Und da sind wir auch eine sehr gute Ergänzung. Also Themen, die mir liegen, liegen dann Julia zum Beispiel nicht und andersrum. Und obwohl wir damals keinen großen Auswahlprozess gemacht haben, wer jetzt der Co-Gründer sein soll, hat sich das natürlicherweise wirklich als ein sehr gutes Match ergeben. Dass wir mit dem, was wir beide, glaube ich, mitbringen, echt eine ganz gute Abdeckung schaffen von allem, was die Firma aktuell braucht.
Ja, das so soll es ja prinzipiell auch sein, weil keiner kann irgendwie alles abdecken, auch wenn man gerade zu Anfang, wie du sagst, viele Hüte auf hat. Aber dennoch ist halt so eine Ergänzung und so ein Match da, glaube ich, essentiell. Also von daher sehr schön, dass das so gut funktioniert. Auch das hast du eben schon gesagt, also Compliance ist ja kein unbedingt sexy Thema oder alles rund um Compliance und ganz speziell AML-Compliance, vielleicht auch kein klassisches Gründungsthema. Es gab ja wahrscheinlich gar keinen so ein, also viele Gründungen sind ja, dass man sagt, wir fassen jetzt gerade vielleicht dieses Momentum, ob es jetzt ein virales Momentum ist oder irgendwas anderes. Aber was hat euch denn dazu gebracht, gerade in diesem Bereich eine Beratung aufzubauen? Also was habt ihr beobachtet, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt reingehen?
Ja, also es war nicht die allererste Idee, um hier ganz, ganz transparent zu sein. Und ich glaube, das ist auch ganz klassisch für viele Startups. Auch Julia und ich sind mit Consulti einige Male gepivotet, bis wir bei dem Ansatz gelandet sind, den wir heute haben. Wir sind nämlich ursprünglich gestartet mit einer Produktidee, beziehungsweise mit unterschiedlichen Produktideen. Hatten uns zusammengesetzt, hatten ein paar Folien gebaut, auf denen wir mal grob dargestellt hatten, was wir eigentlich vorhaben. Und es war natürlich im Produkt-, im Payment- und Finance-Bereich und haben dann mit einigen Leuten mal dieses Produkt verprobt. Also wirklich, ich glaube, 10, 15 unterschiedlichen Personen, häufig dann Management-Ebene gesprochen. Das waren dann in erster Linie B2B-Marktplätze, denen unser Produkt vorgestellt und versucht zu verstehen, könnte das funktionieren. Und unser Finding war, für den einen oder anderen hätte es funktioniert, aber für die breite Masse hätte es nicht funktioniert, weil das Problem dann doch jedes Mal ein Stückchen anders gelagert war.
Ja.
Das heißt, das Produkt hat nicht so richtig den Nerv getroffen, würde ich sagen. Aber es gab einen anderen gemeinsamen Nenner, tatsächlich in jedem einzelnen von den Gesprächen. Und das war ein, dass die Personen, die wir interviewt haben, dass die dann eigentlich jedes Mal zu Ende des Gesprächs gefragt haben, Produkt klingt ja schön und gut, für mich passt es oder für mich passt es nicht. Aber was ist denn eigentlich mit euch? Kann ich euch nicht als Berater bei mir einkaufen, um mir bei einigen Themen im Payment- und Finance-Bereich zu helfen? Und ja, wir kommen auch beide aus einer Beratung. Ne? Das heißt, wir kennen auch ein Stück weit das Beraterhandwerk. Aber dadurch, dass uns das so konsistent gespiegelt wurde, haben wir uns gedacht, warum springen wir dann nicht auf den Zug auf, eben im AML-Compliance-Bereich? Müssen die Produktidee ja vielleicht nicht komplett an den Haken hängen, ja, aber gehen jetzt erst nochmal tiefer in den Markt rein, verstehen auch nochmal mehr die Schmerzpunkte am Markt, helfen verschiedenen Finanzinstituten und wer weiß, vielleicht entwickeln wir uns dann doch wieder irgendwann in die Produktrichtung. Aber da haben wir wirklich sehr, sehr stark auf das gehört, was der Markt uns gespiegelt hat oder was der Markt da gebraucht hat an der Stelle. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir die Übung gemacht haben und dass wir darüber herausgefunden haben, wie müssen wir uns positionieren. Und bisher funktioniert das auch sehr gut.
Ja, das ist toll. Jetzt seid ihr eben ein, und das ist jetzt eine Frage, die mich natürlich auch aus meiner persönlichen Perspektive und auch weil es so ein bisschen Herzensthema bei mir ist, interessiert. Jetzt seid ihr ein rein weibliches Gründungsteam mit einem tatsächlich, ich will nicht sagen sperrigen Thema, aber es ist natürlich nicht jedermanns Sache. In so einer Branche, die, sagen wir mal, tendenziell noch eher männlicher geprägt ist. Wie nehmt ihr das denn wahr? Jetzt seid ihr sozusagen mit eurem Produkt gestartet, ihr werdet auch wahrgenommen, du hast gerade schon gesagt, dass ihr habt mit vielen Kunden gesprochen und seid ja offensichtlich da auch sehr wohlwollend und kompetent wahrgenommen worden. Wie sieht ihr denn aber so im Alltag aus? Spielt das eine Rolle, dass ihr ein weibliches Gründungsteam seid? Gibt es Momente, wo ihr sagt, das war ein Nachteil, das ist ein Vorteil? Also gar nicht auf so weiblich gesprochen, sondern was sind so Herausforderungen, die euch da in dem Kontext begegnet sind?
Ja, ja, gute Frage. Also erstmal ist es tatsächlich so, dass der Compliance, und es ist dann aber nicht nur der Compliance, sondern auch der Process- und Data-Bereich von Unternehmen, sehr, sehr stark männerdominiert ist. Also ich erlebe es sehr häufig auf Projekten, dass man dann doch manchmal sogar die einzige Frau im gesamten Projektteam ist oder die einzige Frau bei Management-Meetings oder in anderen Formaten. Das heißt, das ist schon immer noch ja häufig gesehene Praxis, zumindest aus meiner Perspektive. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass mir das nie zum Nachteil wurde. Also ich habe noch nie erlebt, dass selbst wenn ich die einzige Frau in Männerrunden war, dass ich mit weniger Respekt oder weniger Ernsthaftigkeit behandelt wurde. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich es eher sogar andersrum aufhängen würde und sagen würde, das ist ein Vorteil, den wir haben, weil, genau wie ich gesagt habe, es häufig reine Männerteams sind, wo wir dann durch unser externes Staffing quasi die ersten Frauen in dieses Team mit reinbringen. Und da wurde mir jetzt schon auf einigen Projekten gespiegelt, von den männlichen Kollegen gespiegelt, was mich total gefreut hat zu hören, dass die Dynamik in den Meetings eine andere ist, wenn Frauen mit dabei sind. Aber im positiven Sinne, dass sobald eine von uns mit dabei ist, dass es weniger Monologe im Call gibt, dass es weniger Ego-Gehabe im Call gibt, was die Männer dann auch wiederum sehr, sehr positiv wahrnehmen, dass jeder zu Wort kommt, dass jeder einen Redebeitrag hat. Und das freut mich total zu hören, dass allein unsere Präsenz, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, anscheinend so einen Effekt hat, dass dann die Dynamik sich zum Positiven ändert, was dann auch wieder von den Männern wahrgenommen wird. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Beobachtung. Gleichzeitig kann ich mich jetzt natürlich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das hängt jetzt unbedingt kausal miteinander zusammen. Also ob das jetzt eine Videos kausal zusammenhängt oder ob es nur korreliert, kann ich nicht einschätzen. Aber das ist auf jeden Fall ein Feedback, was wir schon von mehreren Stellen bekommen haben. Und das freut mich total zu hören.
Ja, das ist ja auf jeden Fall eine sehr schöne Rückmeldung als Wahrnehmung, sowohl von eurer Seite als natürlich auch von Kundenseite. Aber das soll auch gar nicht unser Aufhänger sein, sondern wie gesagt, einfach weil es für mich eine ungewöhnliche Konstellation ist, nicht nur von der Gründungskonstellation, sondern auch vom Thema der Gründung. Und genau deswegen wollte ich da einmal kurz reinfühlen. Aber wenn wir nochmal zurück auf euren eigentlichen Berufsalltag zurückkommen. Sitzt ihr denn beim Kunden oder arbeitet ihr remote? Wie läuft denn so ein typisches Projekt bei euch ab? Oder vielleicht magst du auch da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was war so ein bisschen euer komplexestes Projekt bis hier, das ihr gestemmt habt? Ich weiß ja nicht, ob du mittlerweile auch, ihr habt ja wahrscheinlich auch ein Kundenportfolio, ob ihr darüber sprechen dürft und wollt.
Genau. ja, also Den einen Projektalltag gibt es so gar nicht. Das unterscheidet sich jedes Mal von Kunde zu Kunde sehr stark. Und bei vielen Kunden ist es auch so, dass die einem inzwischen die Freiräume einräumen und sagen, wenn du vor Ort sein möchtest, kannst du gerne vor Ort sein. Wenn du remote arbeiten möchtest, geht auch das. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo Julia und ich auch sehr unterschiedlich sind. Ich bin jemand, ich arbeite total gerne beim Kunden. Ich bin total gerne vor Ort. Und so bin ich beispielsweise letztes Jahr auch für ein halbes Jahr in die Niederlande gezogen, weil wir ein erstes Projekt in den Niederlanden hatten. Und der Kunde da sich dann tatsächlich gewünscht hat, dass ich mindestens 4 Tage vor Ort bin. Und dann habe ich mir überlegt, bevor ich jetzt die Wochenenden mit Reiserei verbringe, nehme ich mir eine Wohnung in den Niederlanden und ziehe einfach da für eine Weile hin. Das Ganze war auch nicht für ein halbes Jahr angesetzt. Es war ursprünglich nur für 3 Monate angesetzt. Und wie das dann so ist, geht das natürlich immer dann doch etwas länger. Aber das war so das Projekt, wo ich wirklich komplette Kundenpräsenz hatte. Und das war auch gut, weil es auch ein Projekt war, was tatsächlich relativ komplex war, wo auch sehr viel politische Dimensionen mit reingespielt haben. Und gerade da war es wichtig, vor Ort zu sein, die Gespräche auch so auf dem Flur mitzubekommen, mit den Leuten Mittagessen zu gehen. Das ist natürlich wichtig, wenn man Projekte hat mit politischen Dimensionen. Ja. Aber wir haben auch andere Projekte, wo wir nur alle paar Monate mal für ein paar Tage vor Ort sind. Dann auch mal mit dem gesamten Team. Im Team ist es nämlich auch so, das sitzt verteilt in ganz Deutschland. Also wir haben nicht nur Mitarbeiter in München. Das heißt, da versuchen wir dann auch sicherzustellen, dass wenn wir remote arbeiten, dass wir als Team auch in einer gewissen Regelmäßigkeit zusammenkommen und da dann auch Teambuilding-Maßnahmen veranstalten, damit man das Vertrauen zueinander, was man ja auch braucht auf so einem Projekt, dass man das dann eben auch aufbaut, indem man sich regelmäßig sieht.
Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen konkreter in das Thema einsteigen. Für alle, die vielleicht den Begriff heute zum ersten Mal hören, was ich nicht hoffe, was ist denn die EU-Geldwäscheverordnung und warum ist es eigentlich auch mehr als nur ein weiteres Gesetz? Oder noch vielleicht auch eine Frage angeschlossen, was war denn eigentlich das Problem, das der Gesetzgeber sozusagen mit dieser neuen Verordnung lösen wollte?
Ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus, um auch die Leute abzuholen, die vielleicht tatsächlich EU-Geldwäscheverordnung heute zum ersten Mal hören. In Europa ist es so, jedes Land hat ein eigenes Geldwäschegesetz. Und das Geldwäschegesetz orientiert sich dann schon an einer europäischen Vorgabe. Also es gibt die Geldwäscherichtlinien, die europaweit vorgegeben wurden oder erlassen wurden. Aber bei Richtlinien ist es so, dass jedes Land diese Richtlinie in lokales Gesetz übersetzen darf und muss. Das heißt, jedes Land hat da seine eigenen Auslegungen, Interpretationsspielräume etc., was dazu geführt hat, dass wir jetzt auf EU-Ebene in jedem Land etwas andere Geldwäschegesetze haben. Wir haben zwar ein paar grundlegende Standards, Definitionen etc. sind häufig die gleichen, aber die Prüfschritte, die ausgeführt werden müssen oder die Daten, die erhoben werden müssen etc. sind in jedem Land etwas anders. Und das führt natürlich dazu, dass jemand, der jetzt tatsächlich Geldwäsche betreiben möchte, das ausnutzen kann. Weil das auch öffentlich einsehbar ist, indem ich mir die Geldwäschegesetze pro Land anschaue, in welchem Land eigentlich was gemacht wird, welche Prüfschritte durchgeführt werden. Das heißt, es entstehen gewisse Loopholes, die ausgenutzt werden können zur Geldwäsche. Und um diese Loopholes zu schließen, hat der europäische Gesetzgeber sich überlegt, dass es jetzt eine Verordnung gibt. Und der wichtige Unterschied von der Verordnung zur Richtlinie ist, dass die Verordnung, so wie sie geschrieben ist, direkt in dem jeweiligen Land angewendet werden muss. Das heißt, ich habe nicht mehr die Übersetzung von einer Richtlinie, die ich in mein lokales Gesetz übersetzen darf und ausgestalten darf oder operationalisieren darf, sondern die Verordnung 1:1, wie sie mir vorgegeben ist, muss ich so 1:1 umsetzen.
Das heißt, die ist dann auch in jedem Gesetzbuch gleichermaßen formuliert. Also die Formulierung ist dann EU-weit die gleiche.
Es wird schon ein paar Länder landesweite Unterschiede geben. Es gibt auch ein paar Öffnungsklauseln beispielsweise in der Verordnung, wo Länder dann nochmal etwas Interpretationsspielraum haben oder etwas Ermessungsspielraum. Aber das ist deutlich geringer als die Unterschiede, die wir heute haben. Und ja, das hat dann natürlich den Effekt, dass ich einheitliche Prozesse in meinem gesamten EU-Raum haben werde. Ich werde einheitliche Datensätze haben zu den einheitlichen Personengruppen, zu denen ich die Datensätze einholen muss. Ich habe einheitliche Organisationsstandards, wer, wie, wo, wann, was freigeben, rechtfertigen muss. Das hat natürlich einen relativ großen Effekt auf sämtliche Länder. In einigen Ländern etwas stärker als in anderen Ländern, weil die Geldwäscheverordnung relativ nah beispielsweise an dem Geldwäschegesetz in Deutschland ist, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Also auch in Deutschland haben wir viele Änderungen, die vorgenommen werden müssen. Aber wenn ich mir andere Länder anschaue, beispielsweise Spanien, da habe ich deutlich größere und noch tiefgreifendere Änderungen als das, was den Verpflichteten in Deutschland blüht.
Jetzt gilt die Verordnung erst ab nächsten Jahr, also im Sommer, Juli 27 soll sie sozusagen in Kraft treten. Jetzt wissen wir aber auch, weil wir schon etwas länger in der Branche arbeiten, dass wir tendenziell solche Sachen gerne vor uns herschieben und manchmal late to the party sind und bis zum letzten Drücker warten oder gegebenenfalls auch gerne da mal eine Sanktion oder Strafe kassieren. Aber warum sollten sich denn deiner Meinung nach Unternehmen trotzdem jetzt heute schon mit diesem Thema beschäftigen?
Ja, Was wir auf Projekten immer gerne machen, und das ist ein Ansatz, der bietet sich hier jetzt auch an, ist, dass wir zwischen Daten- und IT-Ebene, Prozessebene und Organisationsebene unterteilen. Und die AML-Verordnung hat auf sämtlichen drei Ebenen einen Effekt. Beispielsweise gibt die AML-Verordnung vor, dass ich jetzt andere Daten erheben muss, dass ich eine ganze Reihe an Metadaten zusätzlich erheben muss. Also ich muss meine Datenmodelle erweitern, ich muss meine IT-Systeme entsprechend anpassen. Das heißt, auf der untersten Ebene IT und Daten habe ich schon mal eine ganze Reihe an Änderungen, die ich vornehmen muss. Auf der nächsten Ebene Prozesse haben wir tatsächlich eine sehr hohe Anzahl an Prozessen, die ich abändern muss. Zum Beispiel, wo ich neue Kontrollen einziehen muss, wo die Verantwortlichkeiten andere sind oder auch Prozesse, die ich komplett neu gestalten muss, weil ich sie so bisher nicht gebraucht habe. Das heißt, auf der Prozessebene haben wir auch sehr viele Änderungen, die jetzt durch die AML-Verordnung kommen. Und dann haben wir die oberste Ebene, die Organisationsebene. Und auch hier haben wir veränderte Verantwortungen. Wir haben das ganze Thema, ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal zu, operative Wirksamkeit. Also ich muss auch eine Kultur in meiner Organisation schaffen, die sicherstellt, dass die Leute verstanden haben, wie jetzt eigentlich effektive Geldwäscheprävention betrieben wird, damit all die Maßnahmen, die ich jetzt implementiere und greife, auch tatsächlich wirksam sind. Das funktioniert nur, wenn meine Mitarbeiter das verstanden haben und mittragen. Das heißt, ich habe auf allen drei Ebenen Änderungen, die ich vornehmen muss, Änderungen, die zum Teil auch aufeinander aufbauen, die miteinander oder die voneinander abhängen, das heißt, die ich erst iterativ, also nacheinander machen kann. Und ich habe eben dieses große Thema auch Schulungsmaßnahmen, eventuell auch weitere Leute, die ich einstellen muss oder ausbilden muss. Und all das dauert. Und dann habe ich insbesondere bei Banken natürlich noch häufig die Herausforderung mit Legacy-Systemen, wo dann auch die Erweiterung um Daten oder die Erweiterung um weitere Prozesse länger dauert als bei dem, ja, als bei manch anderen Playern. Das heißt, je nach Ausgangssituation des Instituts und je nach Größe des Instituts würde ich sagen, dass es jetzt wirklich schon relativ spät sein kann, wenn man jetzt erst startet. Und dass man sich bestenfalls sehr, sehr frühzeitig ein Bild machen sollte, was sind eigentlich all die Punkte, die ich in meiner Lage eigentlich abändern muss für die Verordnung und sich dann einen Plan machen, wie, also rückwärts rechnen, wie lange brauche ich, um das alles jetzt zu implementieren, damit es dann nicht ein böses Erwachen im Sommer nächsten Jahres gibt.
Bisher hatte ja jedes EU-Land, wenn ich es richtig verstanden habe, unterschiedliche Geldwäscheregeln oder beziehungsweise die wurden etwas anders umgesetzt. Jetzt soll das alles vereinheitlicht werden. Was ändert sich denn 27 dann konkret, damit überall die gleichen Standards gelten?
Ja, also zum einen ändern sich die Datensätze. Ich werde ja, also heute ist es so, dass ich pro EU-Land unterschiedliche Datensätze pro Person, also ich habe juristische und natürliche Personen, erheben muss. Das heißt, ich habe jetzt ich habe einheitliche Mindestdatensätze, die definiert werden. Gleichzeitig habe ich jetzt beispielsweise auch eine einheitliche Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten oder wirtschaftlichen Eigentümern, was ein ganz großer Punkt oder auch einer der Schwerpunkte von der AML-Verordnung ist, dass einmal sichergestellt wird, dass die UBO-Ermittlung, UBO steht für Ultimate Beneficial Owner, also den wirtschaftlich Berechtigten, dass diese UBO-Ermittlung tatsächlich gleich in allen Ländern gemacht wird, weil das ist heute etwas, was tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich gelebt wird. Und das ist auch so der Punkt, wo, wenn man Geldwäsche betreiben möchte, das eigentlich der Punkt ist, wo man ansetzt, dass man sehr, sehr verschachtelte Strukturen schafft, um die wirtschaftlich Berechtigten so zu verstecken, dass man die Person effektiv nicht findet. Und da ist es dann nämlich die Aufgabe der Verpflichteten, also jetzt zum Beispiel der Finanzinstitute, diese verschachtelten Strukturen wirklich durchzugehen, offen zu legen und zu verstehen, wer hängt jetzt hier in meiner Eigentums- und Kontrollstruktur tatsächlich als wirtschaftlich Berechtigter drin. Und dieser Prozess wird jetzt vereinheitlicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch noch einige weitere Prozesse, die wichtig sind, um eben bei Geldwäscheprävention jetzt tatsächlich effektiv zu sein.
Tatsächlich musste ich jetzt neulich genau diesen Fragebogen dazu ausfüllen, weil das ist natürlich ja auch ein bisschen Kernthema. Du hast es jetzt gerade gesagt, zu ermitteln, wer steckt eigentlich hinter einem Unternehmen Und Unternehmensstrukturen sind ja sehr vielfältig. Das heißt, es ist manchmal auch so ein bisschen kompliziert oder vielleicht auch gar nicht gewollt, dass das so also diese Strukturen so öffentlich gemacht werden. Aber warum ist das denn eben so ein Einfallstor für Geldwäsche? Also was macht diese AML-VO hier anders als bisher? Oder warum wirkt die in dem Moment dann so wirksam?
Ja, gute Frage. Also wirtschaftlich Berechtigte, wie der Name auch schon sagt, ist derjenige, der am Ende von dem Unternehmen oder von einer Transaktion profitiert. Das ist derjenige, dem ein Großteil des Unternehmens gehört oder der signifikante Kontrolle über das Unternehmen ausübt. Und das heißt, wenn tatsächlich Geldwäsche betrieben wird, ist es der wirtschaftlich Berechtigte, zu dessen Gunsten das dann ausgeführt wird. Das heißt, es ist sehr wichtig, für effektive Geldwäscheprävention zu verstehen, wer hier der wirtschaftlich Berechtigte ist. Und wahrscheinlich würde das etwas zu weit gehen, wenn ich jetzt die Berechnungsmethode hier im Podcast beschreibe. Aber es gibt eine sehr ausgeklügelte Berechnungsmethode, wie ich als Finanzinstitut eigentlich diese verschachtelten Strukturen offenlegen muss. Und was für unterschiedliche Dokumente ich mir einholen muss, wo ich diese Dokumente einholen muss, welche Berechnungsmethode ich dann tatsächlich anwenden muss, um zu verstehen, wer hier mein wirtschaftlich Berechtigter ist. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir in Deutschland beispielsweise diese sehr komplizierte Berechnungsmethode haben. In anderen Ländern das aber so in der Form gar nicht gemacht wird. Beispielsweise Spanien. Da ist es so, auch ähnlich wie in Deutschland, es gibt ein zentrales Register für wirtschaftlich Berechtigte. In Deutschland ist das Transparenzregister, das kennen sicherlich einige. In Spanien gibt es auch ein sogenanntes UBO-Register. Und um zu identifizieren, wer mein wirtschaftlich Berechtigter ist, ist es ausreichend, wenn in Spanien ein Finanzinstitut dieses Register quasi anzapft und fragt, wer ist denn hier mein wirtschaftlich Berechtigter? Der Punkt nur, wo sich hier so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißt, ist, dass der Kunde selber seine wirtschaftlich Berechtigten im UBO-Register eingetragen hat. Das heißt, wenn ich Geldwäsche betreiben möchte in dem Sinne, dann habe ich natürlich nur die eingetragen, die ich auch möchte, die dann die Öffentlichkeit sieht. Und da werden dann die Daten entsprechend rausgezogen vom Verpflichteten. Aber das heißt, eine wirklich dokumentenbasierte Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten, wie wir sie in Deutschland heute schon haben, findet in einigen anderen Ländern nicht statt. Und das ist etwas, was jetzt durch die AML-Verordnung vereinheitlicht wird. Dass es nicht mehr ausreichend sein wird, dass ich nur in dieses UBO-Register schaue, sondern im Gegenteil, dass ich das gar nicht mehr als meine Quelle von Daten verwenden darf, sondern dass ich immer eine dokumentengestützte Ermittlung vornehmen muss. Und zusätzlich bleibt es aber nicht bei der Berechnungsmethode, die wir heute in Deutschland haben, sondern die Berechnungsmethode wird auch noch einmal umgestellt, sodass ich ganz klar nachvollziehen kann, habe ich einen wirtschaftlich Berechtigten gemäß Eigentum, also der wirklich Anteile an der Firma hält, oder gemäß Kontrolle. Also selbst wenn eine Person kein Eigentum an der Firma hält, kann er trotzdem wirtschaftlich Berechtigter sein, wenn er über verschiedene Wege signifikante Kontrolle ausüben kann. Und das ist auch wiederum ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich prozessual abdecken muss, um sicherzugehen, dass ich hier wirklich alle wirtschaftlich Berechtigten finde.
Also aktuell ist es ja häufig, dass die Geschäftsführung sozusagen oder vielleicht explizit jetzt künftig auch in die Pflicht genommen wird sozusagen. Was ändert sich denn in dem Fall dann für die ganzen Compliance-Abteilungen? Wie erlebt ihr das in der Beratungspraxis? Müssen die sich dann quasi komplett neu aufstellen? Welche Aufgabe übernehmen die dann in dem Fall künftig?
Ja. Also die AML-Verordnung nimmt jetzt schon die Geschäftsführung und den Geldwäschebeauftragten stärker in die Pflicht, dass da jetzt ganz explizit geregelt ist, was durch die Geschäftsführung und den Geldwäschebeauftragten konkret zu reviewen ist, freizugeben ist, zu genehmigen ist. Und was sich an dem tagtäglichen Alltag für die Compliance-Abteilung ändert, ist jetzt aktuell noch schwer zu sagen und hängt auch wieder sehr stark davon aus, wie ich meine KYC- bzw. KYB-Prozesse durchführe. Es gibt sehr viele Finanzinstitute oder Payment Service Provider, die Onboarding-Sprecke beispielsweise ausgelagert haben, die Dienstleister dafür nutzen, was auch nach wie vor so beibehalten werden kann. Ich muss dann natürlich meinen Dienstleister überprüfen und sichergehen, dass der alles richtig macht. Aber das heißt, dann wird es schon fast mehr die Aufgabe des Dienstleisters, sicherzustellen, dass diese neue Berechnungsmethode für die UBO-Ermittlung richtig umgesetzt ist oder dass das Datenmodell entsprechend erweitert wird und dass mir alle Daten eingeholt werden, die Daten auch entsprechend verifiziert werden, wie die AML-Verordnung es jetzt vorsieht. Und häufig ist es dann so, dass meine Compliance-Mitarbeiter, also das ist dann ja häufig eine Kombination aus Compliance und Operations, wir haben First Line und Second Line, dass die dann auch in die Oberfläche von meinem Dienstleister reinarbeiten und da die Fälle reviewen, freigeben etc. Das heißt, an der Stelle kann es sein, dass es gar nicht so viele Neuerungen gibt, wenn ich dann einen Dienstleister habe, der die abgeänderten Prozesse korrekt implementiert hat. Und ich brauche natürlich Monitoring-Systeme, wie das Stichwort operative Wirksamkeit, die sicherstellen, dass meine Daten auch korrekt sind, plausibel sind, dass alle Prozessschritte durchlaufen wurden, die jetzt wirklich so Pflichtbestandteil sind. Aber ich habe noch viele weitere Prüfschritte und Prozesse auch außerhalb der reinen Onboarding- und Update-Strecke, die ich zum Teil auch gar nicht auslagern darf, also die intern bleiben müssen. Das heißt, hier kommen schon auch einige Aufgaben auf Verpflichtete zu, da intern auch weitere Prozesse zu schaffen, intern auch ganz klar darzustellen und prozessual abzusichern über Kontrollen oder Ähnliches, wer welchen Prozess eigentlich wie ausführt und lebt. Manche Finanzinstitute sind da heute schon sehr gut aufgestellt, andere Finanzinstitute haben da bisher heute noch riesige Lücken und die sollten definitiv da einmal an ihre Prozesse ran, weil insbesondere das Thema operative Wirksamkeit, wenn ich nicht nachweisen kann, wie meine Prozesse tatsächlich in der Praxis laufen, sondern wenn ich nur meine Dokumentation habe, es aber sein kann, dass die Praxis komplett anders gelebt wird als meine Dokumentation. Das wird etwas sein, das die Aufsicht nicht gerne sehen wird. Und was ich auch nicht empfehlen würde, dass Finanzinstitute quasi die Lücke bei sich haben sollten, sondern man sollte immer schon sicherstellen, dass man weiß, wie meine Prozesse tatsächlich in der Praxis gelebt werden.
Aber wie merkt denn ein Unternehmen, ob es gerade eben echte Compliance betreibt, wie sie jetzt nach der Verordnung auch eben sein soll, oder ob die das quasi nur auf dem Papier vorweist?
Ja, das ist ein großer Streitpunkt im Compliance-Bereich. Das erleben wir auch häufig auf Projekten, dass man natürlich keinen Papiertiger schaffen will, der dann wahnsinnig viel Ressourcen und Zeit bindet, sondern man will ja schon effektive Prozesse implementieren.
Ja.
Und hier gibt es eine ganze Reihe an unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten. Ich kann natürlich, ich zeige jetzt mal so das Worst-Case-Szenario, also das eine Ende der Range.
Bitte.
Wenn ich, und das so haben wir so auch schon erlebt, dass das Unternehmen ihre Prozesse manuell dokumentieren, auch nicht in vorgesehenen Prozessmanagement-Tools, sondern zum Teil sogar lokal in den unterschiedlichsten Dokumenten. Da haben wir Excel-Dokumente, Word-Dokumente etc. erlebt. Und das ist natürlich ein Albtraum für Compliance. Also ich habe zum Teil nicht mal eine zentrale Dokumentation, sondern muss mir aus fragmentierten Tools zusammensuchen, wie jetzt eigentlich meine Prozessdokumentation
ist. Wie bei der Steuer einmal hinkippen, die ganzen
genau.
Belege.
Ja. Und die Praxis ist dann nochmal was ganz anderes. Und da, so und ich, wie gesagt, ich habe selber schon auf Projekten erlebt, da findet man wirklich große, große Lücken. Und auch wirklich große Geldwäscherisiken. Und dann haben wir aber auch das andere Ende der Range, Best-Case-Szenario. Unternehmen, die beispielsweise heute schon sehr gute Prozessmanagement-Tools einsetzen und beispielsweise gar keine manuelle Dokumentation ihrer Prozesse mehr brauchen, sondern das Tool wirft mir diese Dokumentation schon automatisch raus. Das heißt, ich muss nicht mal mehr überprüfen, ob die Dokumentation jetzt wirklich der gelebten Praxis entspricht, weil das systemseitig schon sichergestellt ist. Das heißt, was ich sagen möchte, ist ein wichtiger Punkt hier, um eben keinen Papiertiger zu schaffen oder extreme manuelle Aufwände, ist, dass man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle schon etwas investieren muss, wie beispielsweise ein Prozessmanagement-Tool, um sich eben sehr viele andere Aufwände zu sparen. Es geht dann auch schon wieder in Richtung interne Revision. Ja? Einmal pro Jahr muss ja auch mal eine interne Revision draufschauen. Und wenn die sich dann die Dokumente aus den unterschiedlichsten Quellen zusammensuchen müssen, dann noch Stichproben ziehen müssen, um das nachzuvollziehen, bindet das auch wieder wahnsinnig viele Ressourcen. Wobei, wenn ich wirklich ein gutes Prozessmanagement-Tool einsetze und meine Prozesse ordentlich abgebildet habe, meine Kontrollen ordentlich abgebildet habe, kann ich so eine interne Revision an sich sogar auf Knopfdruck machen. Also das sind komplett unterschiedliche Welten, wie man Compliance hier abbilden kann. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist dann schon das Thema Tooling. Also welche Systeme, welche Tools setze ich ein? Beispielsweise, ich habe es vorhin schon mal angerissen, auch für Onboarding- oder Update-Prüfungen. Mache ich das selber oder hole ich mir einen Dienstleister, der das für mich macht? Das kann mir A, sehr viele manuelle Ressourcen sparen und B, auch ganz stark darauf einzahlen, dass ich Compliance wirklich effektiv und wirksam umgesetzt habe.
Du, also das ist ja immer wieder, was du auch betonst. Also wir müssen in die Wirksamkeit kommen, aber die Sachen müssen auf jeden Fall natürlich auch messbar sein. Was sind denn so deiner Meinung nach die wichtigsten Kennzahlen, die so ein Institut im Blick haben sollte? Also wenn ich so auf die klassischen KPIs gucke, oder gibt es da von deiner Seite oder in deiner Beobachtung, Beratungspraxis KPIs, die ganz besonders häufig vernachlässigt werden?
Ich fange mal an mit der KPI, die ganz häufig verwendet wird.
Ja,
und
super.
Die auch aus meiner Sicht definitiv weiterverwendet werden sollte. Und das ist die Durchlaufzeit. Also vor allem bei Onboarding- und Update-Prozessen, dass ich messe, wie lange braucht jetzt ein Fall, also ein Neukunde beispielsweise, von der hat sich initial bei mir gemeldet zu, die KYC oder KYB-Akte ist jetzt abgenommen und genehmigt und der Kunde wird als Neukunde aufgeschaltet. Das ist ein wichtiger Indikator, weil er mir auch ein Stück weit schon suggeriert, wie viele manuelle Prozesse habe ich hier eigentlich drin. Weil wenn ich keinen manuellen Prozess drin habe, dann könnte diese Durchlaufzeit tatsächlich wenige Minuten sein, wo ich natürlich häufig den Kunden noch auf der anderen Seite habe, der dann auch ein paar Schritte noch mit zuliefern muss in diesem Prozess. Eine zweite Kennzahl, und das ist etwas, was ich so in der Praxis bisher noch nicht so viel gesehen habe, was aus meiner Sicht aber stärker gelebt werden sollte, ist eine Qualitätskennzahl. Also, dass ich überprüfe, ob die Daten, die ich erhoben habe, denn tatsächlich korrekt sind. Und das kann ich über Plausibilisierungsprüfungen beispielsweise machen. Dass ich schaue, ob beispielsweise die UBO-Daten, die ich eingesammelt habe, ob ich auf 100% der Shares komme oder ob es sein kann, dass mir jetzt noch ein UBO fehlt. Oder ich muss mir auch die Metadaten einsammeln, ja, also Zeitstempel, von wann die Daten eingesammelt wurden, aus welcher Quelle die Daten stammen. Das heißt, auf all diese Datenpunkte kann ich auch Qualitätsmetriken setzen, um zu messen, ob denn die Qualität von meiner jeweiligen KYC-Fallakte ausreichend ist. Und wenn ich sehe, dass diese KPI nach unten geht, dann sollte ich mir vielleicht mal anschauen, wo bekomme ich meine Daten her? Sollte ich vielleicht meine Datenquelle abändern? Sollte ich meinen Dienstleister abändern? Weil Daten, und jeder kennt ja das, den Begriff Garbage in, Garbage out. Wenn ich vorne fehlerhafte Daten in meine KYC-Stricke reinbekomme, dann erzeugt mir das hinten raus wahnsinnig viele manuelle Prozesse, weil dann die Daten nicht mehr zusammenpassen. Oder weil meine Compliance-Abteilung da entsprechend einmal draufschauen muss oder weil ich weitere Unterlagen vom Kunden einfordern muss. Also da wirklich frühzeitig darauf zu achten, dass ich qualitativ hochwertige Daten im System habe, sind ein super, super wichtiges KPI. Und was man auch noch verwenden könnte, das ist aber auch etwas, was heute schon viele Finanzinstitute haben, ist meine Alert Rate. Es ist dann insbesondere im Transaktionsmonitoring eine wichtige KPI, dass ich überprüfe, wie viele Fälle werden denn hier ausgesteuert, weil es potenzielle Treffer sein könnten. Und auch hier spielt natürlich Datenqualität wieder eine wichtige Rolle. Wenn ich fehlerhafte oder falsche Daten reingegeben habe, geht meine Alert Rate und vor allem meine False Positive Rate entsprechend hoch. Und ich sollte mein System schon versuchen, so zu parametrisieren, natürlich risikobasiert, dass ich eine geringe Alert Rate habe, aber dass ich vor allem eine geringe Anzahl an False Positives habe, weil das natürlich auch immer viele manuelle Aufwände bindet. Das heißt, meine Alert Rate ist noch eine weitere KPI, wo man auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollte, weil das, wie gesagt, wieder viele manuelle Ressourcen bindet.
Das sind ja hier sehr, sehr gute Service-Hinweise schon fast. Also diejenigen, die jetzt gerade zuhören und denken, oh, ich muss jetzt loslegen. Also dann hast du jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele gute erste Schritte oder zumindest die Sachen gesagt, die man falsch machen kann, aber wo man sozusagen auch weiß, mit diesen konkreten Maßnahmen kann ich sichtbaren Fortschritt bringen und da mache ich auf jeden Fall schon sehr, sehr viel richtig. Du hast aber jetzt auch schon ein paar Mal im Gespräch gesagt, oder zumindest habe ich so rausgehört, dass Deutschland im EU-Vergleich, was das Thema AML angeht, recht vorne liegt oder und andere vielleicht eher hinten. Also erstmal ist es natürlich schön, dass Deutschland zumindest in dem Ranking, wenn es eins gibt, doch weiter oben angesetzt ist. Aber woran liegt das denn deiner Meinung nach? Wir sind ja sowieso super bürokratisch in Deutschland. Ist es dann für dieses Thema etwas, wo du sagst, so ja, das ist gut, dass wir hier sozusagen so angesetzt haben bei dem Thema? Und trotzdem haben wir ja immer noch Probleme mit Geldwäsche und solche Thematiken.
Ja und nein. Also Deutschland hat ein relativ strenges Geldwäschegesetz, was an einigen Stellen aus meiner Sicht übers Ziel hinausgeschossen ist und an anderen okay. Stellen aber unter den Erwartungen zurückgeblieben ist, sodass Deutschland ja eine ganze Weile lang schon als Geldwäscheparadies gegolten hat. Und also ich gebe mal ein Beispiel für da, wo ich denke, wo wir übers Ziel etwas hinausgeschossen sind. Beispielsweise muss man für die, also man muss eine natürliche Person, wie beispielsweise meine auftretende Person oder wenn mein Vertragspartner eine natürliche Person ist, muss ich die Person legitimieren. Das heißt, ich muss in Deutschland in den meisten Fällen ein Videoident durchführen. Das wird sicherlich jeder von uns kennen und jeder von uns wahrscheinlich auch lieben.
Wenn man mal ein Konto eröffnet hat oder irgendwas.
Genau, dass man mal mit seinem Ausweis in die Kamera hineinwinkt. Und in anderen Ländern, und das ist bestimmt dem einen oder anderen von euch auch schon mal untergekommen, braucht es aber kein Videoident, sondern da ist es ausreichend, wenn ich ein Foto von meinem Ausweis mache und ein Selfie von mir mache und das dann hochlade. Und das ist dann häufig innerhalb von wenigen Sekunden legitimiert oder verifiziert. Und das ist aus meiner Sicht immer ein ganz schönes Beispiel von: In Deutschland glauben wir, dass diese Selfie-Ident-Methode nicht stark genug ist, vertrauenswürdig genug ist, obwohl die ja mit einem KI-Algorithmus im Hintergrund einmal abgleicht, ob das Selfie, was ich genommen habe, mit dem Bild auf dem Ausweis übereinstimmt. Sondern stattdessen sagen wir, der Mensch, der da auf der anderen Seite sitzt und menschlich den Abgleich macht, das hat eine höhere Vertrauenswürdigkeit, als dass das eine KI für mich macht. Was ich jetzt schon mal in Frage stellen würde. Und das ist natürlich auch ein Kosten- und ein Effizienzfaktor, ja, weil so ein Videoident mit Mensch natürlich mehr kostet und länger dauert, als wenn ich das einmal durch die KI durchlaufen lasse. Das heißt, das ist ein Punkt, wo ich schon in Frage stellen würde, ob es jetzt wirklich immer diese Videoident-Session oder alternativ Postident oder eben EID, aber was ja kaum jemand nutzt, in Deutschland braucht. Und da, wie gesagt, haben aus meiner Sicht andere Länder etwas die Nase vorne, weil bei denen dann sowas wie Selfie-Ident oder Bank-Ident schon ein akzeptiertes Verfahren ist. Und wozu das dann führt, und das sehe ich ganz häufig bei Projekten, bei unseren Kunden, ist, dass wenn ich ein Finanzinstitut in Deutschland bin, dann gelten die deutschen Regeln für mich. Und wenn ich dann aber Kunden aus dem europäischen Ausland onboarden möchte, dann gelten trotzdem noch die deutschen Regeln. Nur wenn ich Niederlassungen in Frankreich, Spanien, Niederlanden etc. habe, dann muss ich die jeweils lokalen geldwäscherechtlichen Pflichten anwenden. Das führt dann aber dazu, dass wenn ich keine Niederlassung in einem dieser Länder habe, dort aber Kunden onboarde, ich die deutschen Anforderungen anwenden muss und die Leute in den Ländern natürlich absolut nicht vertraut sind mit einem Videoident-Verfahren oder mit all den Dokumenten, die man in Deutschland hochladen muss und braucht. Das heißt, beim Kunden führt das sehr häufig zu Erstaunen, im negativen Sinne, was denn jetzt alles an Dokumenten erfordert wird und was der Kunde noch alles machen muss, um sich jetzt ein Konto zu eröffnen. Das heißt, an der Stelle haben wir in Deutschland eigentlich, würde ich sagen, ein Stück weit einen Wettbewerbsnachteil oder einen Standortnachteil, weil diese geldwäscherechtlichen Pflichten in Deutschland eben so stark ausgelegt sind, was dann insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern dazu führt, dass das in Deutschland vermutlich eine ganze Ecke mehr kostet, so ein Onboarding, als wenn ich in einem anderen Land niedergelassen bin und da meine Kunden onboarde. Das heißt, vor dem Hintergrund macht die AML-Verordnung jetzt schon sehr viel Sinn, dass ich meine Art Level-Playing-Field schaffe und dass wir kein Cherry-Picking von Ländern mehr haben, wo ein Finanzinstitut sagt, ich suche mir jetzt das Land aus, wo die Geldwäsche...
Was am einfachsten ist.
Genau, ja. Wo die geldwäscherechtlichen Schriften am laxesten gehalten werden und mach da meine Niederlassung hin. Sondern jetzt, durch die AML-Verordnung, habe ich eben gleiche Regeln für alle.
Das heißt schon mal ein Hot Take, also wir sind noch nicht am Ende, aber vielleicht schon mal vorab von dir, wie die, also die Geldwäscheverordnung aus deiner Sicht das leisten, was es verspricht oder um natürlich so eine Geldwäsche in ganz Europa, weil das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache einzudämmen oder tatsächlich nur eine weitere Regulierung von vielen?
Das heißt natürlich ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel und ja, ich kann meine persönliche Meinung darauf geben, aber wie das dann kommen wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Und ein Punkt, der mir beim Einarbeiten in die Geldwäsche, in die AML-Verordnung sehr negativ aufgefallen ist, ist, dass die AML-Verordnung auf eine Art und Weise geschrieben ist, dass sie total schwer überhaupt erst einmal zu verstehen ist. Also ich bin keine Juristin, ich arbeite aber mit sehr vielen Kanzleien auf dem Markt zusammen, mit denen wir gemeinsam Projekte machen. Das heißt, ich habe da auch mit einigen Juristen gemeinsam mich in die AML-Verordnung eingearbeitet und dabei dann auch gemerkt, das ist auf eine Art und Weise geschrieben, dass wenn man nicht Jurist ist, man wirklich Probleme hat zu verstehen, was da eigentlich gerade konkret die Aussage sein soll. Was dann auch der Hintergrund war, weshalb ich mich dazu entschieden habe, einen Praxisleitfaden zu schreiben, gemeinsam mit einer AML-Expertin am Markt, um eben genau diese Übersetzungsarbeit einmal zu machen, weil das ist Fachchinesisch aus meiner Sicht. Und zusätzlich kommt dann dazu, dass an vielen Stellen die sogenannten Regulatory Technical Standards, das ist die, wenn man so will, die Operationalisierung der AML-Verordnung, die erscheinen jetzt nach und nach. Also alle paar Monate erscheinen neue RTS-Dokumente. Jetzt im Sommer erscheinen die nächsten wieder.
Erklär mal RTS-Dokumente, was sind das?
Ja, also das RTS steht für Regulatory Technical Standards. Und das erklärt einige Aspekte aus der AML-Verordnung nochmal genauer. Weil die AML-Verordnung ist jetzt ja schon vor einem längeren Zeitraum erschienen und hat dann extra auch einige Platzhalter gehabt, in denen gesagt wurde, die konkrete Ausgestaltung erfolgt dann in den sogenannten RTS. Und das heißt, die RTS sind jetzt zusätzliche Dokumente, die nach und nach erscheinen, die jetzt gerade vom Regulator erarbeitet werden, wo dann auch immer mal wieder die Entwürfe zur Konsultation gestellt werden, damit Marktfeedback eingesammelt wird. Zum Teil führt das Feedback dann auch tatsächlich dazu, dass ein paar Sachen abgeändert werden, in großen Teilen aber nicht, um ehrlich zu sein. Und diese RTS, die dann wirklich eine Konkretisierung darstellen und auch eine große, große Hilfe und Stütze sind, erscheinen jetzt aber im Laufe der nächsten Monate. Und vermutlich im Laufe dieses Jahres und auch im Laufe des nächsten Jahres. Was mich als Verpflichtete aber vor die Herausforderung stellt, dass ich ja eigentlich jetzt anfangen muss mit, welche Prozessänderung braucht es, welche Datenänderung braucht es, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ich an vielen Stellen aber noch nicht die konkrete Spezifikation kenne, sondern dass es schon noch viele Ermessungsspielräume, Ausgestaltungsspielräume oder sehr kontroverse Diskussionen am Markt gibt, wie jetzt eigentlich was konkret zu verstehen und auszulegen ist. Das heißt, als Verpflichteter muss ich eigentlich jetzt einige Entscheidungen treffen, um überhaupt mein Projekt jetzt zu starten und Implementierungen zu starten, damit ich ready bin, wenn es dann nächstes Jahr soweit ist. Aber das in einem Raum, wo schon noch eine gewisse Ungewissheit da ist. Ja. Das heißt, Entscheidungen oder Mut zu Entscheidungen wird gerade ganz stark von Verpflichteten gefordert.
Aber da setzt ihr da ja auch letztendlich mit eurer Dienstleistung und auch Beratung an. Wann würdest du denn sagen, lohnt es sich am allermeisten, so einen AML-Dienstleister mit ins Haus zu holen? Oder was sollte man lieber in-house machen? Und vielleicht auch nochmal da mit einhergehend die Frage, was macht denn auch gerade in der Beratung, wenn ihr sozusagen in so eine Readiness für die Unternehmen geht oder die helft, darauf vorzubereiten, was macht denn den Unterschied zwischen einem System, das sozusagen den Regulator oder die Aufsicht dann zufriedenstellt und natürlich einem, was es das eben nicht tut?
Ja. Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt etwas kontrovers ist, was ich sage. Ich würde nicht sagen, oder ich würde nicht pauschal sagen, gib deine Onboarding- oder KYC-KYB-Strecke immer raus an den Dienstleister. Es gibt wahnsinnig viele Dienstleister am Markt, auch wahnsinnig viele gute Dienstleister am Markt, die mir KYC, KYB, Risikoklassifizierung, Transaction Monitoring, die mir alles anbieten. Aber ich habe häufig schon Projekte erlebt, wo man outsourcen wollte des Outsourcens wegen und nicht, weil man tatsächlich einen guten Case dafür hatte.
Ja.
Das heißt, was ich immer ganz stark empfehlen würde, ist, schau dir erstmal deine aktuelle Situation an. Wie viele Kunden hast du? Wie viele High-Risk-Kunden hast du? Wie ist deine personelle Ausstattung? Welche Capabilities hast du in-house? Hast du KYC-Analysten? Hast du Compliance-Experten? Aber insbesondere die Zahl, wie viele Onboardings hast du, wie viele Updates hast du, ist aus meiner Sicht ganz entscheidend dafür, ob eine Auslagerung an den Dienstleister Sinn macht. Weil eine KYC- und eine KYB-Prüfung an sich kann ich die auch selber abdecken. Ich kann die selber an sich auch manuell abdecken. Aber hier ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Anzahl? Wenn ich eine Handvoll an Onboardings pro Monat habe, dann muss ich mir dafür nicht einen teuren Dienstleister einkaufen. Aber relativ schnell ist der Grenzwert erreicht, wo ich sagen würde, da lohnt sich jetzt definitiv der Zukauf eines Tools, weil es auch nicht nur Effizienz steigert, weil es natürlich auch die Qualität steigert. Weil jeder manuelle Schritt oder jeder manuelle Prozess ist natürlich sehr fehleranfällig. Das heißt, wenn ich sage, ich mache die Strecke in-house und manuell, muss ich da schon sicherstellen mit Kontrollen etc., dass die Prüfschritte wirklich ordentlich durchgeführt werden. Aber ich würde nie pauschal sagen, Auslagerung ist immer das Richtige, sondern würde immer sagen, schau dir erst einmal an, wie viele oder was deine Zahlen sind und schau dir auch an, was du genau brauchst. Brauchst du jemanden, der für dich beispielsweise auch ein CMS-System stellt, ja, und nicht nur eine quasi Fire-and-Forget-Lösung ist für die KYC-KYB-Strecke, ja, sondern jemand, der deinen gesamten Kundenlebenszyklus abdeckt. Also seine Anforderungen kennen ist hier wirklich der allerwichtigste Punkt, bevor ich über Outsourcing nachdenke. Im Bereich Transaction Monitoring würde ich vermutlich etwas anders antworten, weil ein Transaction Monitoring selber zu bauen doch nochmal mit ganz anderen Implikationen einhergeht als eine KYC-KYB-Strecke. Und bei Transaktionen habe ich eben sehr schnell die Menge erreicht, wo ich sage, da lohnt es sich, das an einen Dienstleister zu geben. Also ich habe bisher tatsächlich noch kein Projekt erlebt oder noch keinen Kunden erlebt, bei dem ein Eigenbau eines Transaction Monitoring Systems gut funktioniert hat und nachhaltig war, sondern ich habe es eigentlich immer erlebt, dass entweder von vornherein schon gesagt wurde, das lagern wir aus, oder ein Eigenbau probiert wurde, dann aber dazu doch entschieden wurde, den Eigenbau ad acta zu legen und an einen Dienstleister zu geben.
Wenn du dir die AML-Verordnung jetzt so ein bisschen als Ganzes anschaust, also zumindest da, wo wir stehen und wo wir natürlich langfristig hinwollen, was ist denn aus deiner Sicht wirklich gut gemacht und wo hättest du dir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gewünscht, wenn es überhaupt ein Mehr gibt?
Ja, also was gut gemacht aus meiner Sicht ist, dass die AML-Verordnung und jetzt auch gemeinsam mit den RTS sehr viel konkretisiert, was bisher im Geldwäschegesetz offen gelassen wurde. Und was dann ja auch dazu geführt hat, dass nicht nur in jedem Land, sondern auch von den Verpflichteten in jedem Land etwas anders umgesetzt wurde. Also ich habe eine wahnsinnig heterogene Umsetzung, weil jeder Verpflichtete das Gesetz ein bisschen anders verstanden hat. Und da wird aus meiner Sicht jetzt schon sehr viel Klarheit geschaffen, dass sehr klar auch benannt wird, auch häufig mit Beispielen, welche Dokumente muss ich verwenden, um welchen Datensatz von welcher Person zu verifizieren. Also da gibt es sehr viel Klarheit. Gleichzeitig gibt es an einigen Stellen auch Klarheit, die dann etwas ernüchternd ist, weil es dann doch etwas übers Ziel hinausschießt. Also wenn es darum geht, welche Datensätze ich wie verifizieren muss und welche Dokumente ich einsammeln muss, da merkt man an manchen Stellen schon oder fragt sich an manchen Stellen, wie das jetzt eigentlich in der Praxis umgesetzt werden soll. Und ich bin ja auch sehr, sehr vielen AML-Events unterwegs oder spreche auch mit sehr vielen Geldwäschebeauftragten und Experten in dem Bereich. Und das ist eine Meinung, die ich auch sehr häufig höre, dass man sich fragt, ob jemand, der tatsächlich in der Praxis denn schon mal gearbeitet hat, bei dem Schreiben von dieser Verordnung mitgewirkt hat. Weil da einige Punkte drin sind, wo man sich schon fragt, wie zur Hölle soll ich das denn eigentlich in der Praxis umsetzen? Also es gibt einen Paragraphen beispielsweise, da geht es ums Thema Verdachtsmeldungen, wo die Geldwäscheverordnung effektiv fordert, dass man in die Zukunft schauen muss, um zu bestimmen, ob ich jetzt eine Verdachtsmeldung abgeben muss oder nicht. Oder es gibt noch einige weitere Stellen in der Verordnung, wo man sich schon fragt, wie soll ich das denn mit natürlich technischer Unterstützung umsetzen, weil es nicht tragbar ist für die meisten Institute, dass ich meine Prozesse jetzt komplett manuell mache. Und das ist ein Punkt, wo ich mir schon gewünscht hätte, dass die Verordnung etwas näher an der Praxis ist oder sich vielleicht auch nochmal mehr Feedback vom Markt oder vielleicht sogar Dienstleistern einholt, um zu verstehen, was könnte dann auch eine sinnvolle Umsetzung hier sein.
Ja, verstehe ich. In Anbetracht der Zeit, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Praxis gesprochen und ich glaube, es ist auf jeden Fall Zeit, spätestens zum Ende des Jahres, wenn wir vielleicht auch oder wenn ihr auch in der Beobachtung, in der Beratung, in der Umsetzung auch mit den Unternehmen vielleicht noch eine Ecke weiter seid, nochmal ein Recap zu machen. Aber wo siehst du denn Consulti in den nächsten Jahren? Bleibt ihr bei eurem Thema? Okay. Gibt es noch andere Wachstumspläne? Gibt es neue Themen vielleicht für euch oder sogar auch neue Märkte, die ihr schließen wollt? Hast du da einen kleinen Einblick für uns?
Also wir wollen unserer Nische definitiv treu bleiben. Und Nische heißt AML. Das heißt, wir machen nicht nur KYC, KYB, sondern auch natürlich Transaktionsmonitoring, aber auch nicht nur die prozessuale Ebene, sondern auch, was heißt das für die Organisation? Also beispielsweise auch Themen wie schriftlich fixierte Ordnung, First Line, Second Line, Marktfolge, Risikomanagement. Alles, was mit der AML-Verordnung zusammenhängt, sind Themen, bei denen wir inzwischen unterstützen dürfen. Und uns erschließen sich jetzt durch die AML-Verordnung natürlich eine ganze Reihe an neuen Märkten. Bisher waren wir sehr stark auf Deutschland fokussiert. Hatten jetzt auch schon einige internationale Projekte, wie gesagt in den Niederlanden. Jetzt gerade machen wir aber auch schon ein Projekt in Schweden. Und durch die AML-Verordnung kommen jetzt die einheitlichen Standards, die einheitlichen Anforderungen. Das heißt, wir könnten an sich jetzt auch eigentlich sämtliche Länder in Europa mit erschließen, beziehungsweise da Projekte für Kunden machen. Und das sehen wir jetzt auch nach und nach, dass da jetzt die ersten Anfragen kommen, insbesondere weil wir aus dem deutschen Markt kommen und wir die AML-Verordnung an den deutschen GWG dann häufig doch noch etwas näher dran ist als an anderen Märkten, gibt uns das, ich würde sagen, einen gewissen Vorsprung, weil wir ein paar Aspekte, wie beispielsweise das Thema UBO-Berechnung, aus dem deutschen Gesetz schon sehr gut kennen. Aber das heißt, wo wir es sehr gerne hinwollen oder was wir uns sehr, sehr gut vorstellen können, ist, dass wir jetzt auch mehr und mehr internationale Projekte machen, also im Europaraum. Und da dann Finanzinstitute oder insgesamt Verpflichtete dabei unterstützen können, die AML-Verordnung entsprechend umzusetzen.
Wir werden es auf jeden Fall sehr intensiv beobachten. Wir sind ja ein Podcast im B2B-Umfeld, deswegen zum Schluss nochmal, was ist denn deine eine Botschaft für alle, die jetzt zugehört haben und die sich sozusagen AML-ready machen müssen? Wenn es die gibt, diese eine Botschaft.
Ja, meine eine Botschaft. Ich glaube, ich würde, wenn ich darf, zwei Botschaften draus machen.
Sehr gerne.
Das zwei Punkte sind, die mir jetzt schon sehr häufig vom Markt gespiegelt wurden. Punkt eins, nimm die Organisation mit. Also es reicht nicht, die Prozesse umzustellen und die Datenmodelle umzustellen, wenn die Mitarbeiter und die Organisation nicht verstanden hat, wie die AML-Verordnung funktioniert und was beispielsweise eigentlich mit dem Thema Wirksamkeit gemeint ist. Also es ist viel davon, nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Die Leute müssen verstehen, die Mitarbeiter müssen verstehen, wie Geldwäscheprävention zukünftig gelebt werden soll. Und der zweite Punkt, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, Mut zu Entscheidungen und auch Mut zu Kritik. Weil die AML-Verordnung, wie gesagt, schießt an einigen Stellen übers Ziel hinaus. Und deswegen gibt es gerade auch sehr viele Associations, Zusammenschlüsse am Markt etc., wo Feedback gesammelt wird, wo auch kritisch gegengetreten wird und wo nicht gesagt wird, das nehmen wir jetzt so hin, weil es, wie gesagt, an einigen Stellen einfach komplett übers Ziel hinausgeschossen ist, sondern dass man da auch wirklich einsteigt in, ne, was ist praktisch umsetzbar, aber auch, wo ziehen wir als Finanzinstitute die Grenze und das dem Regulator aber auch ganz klar zu spiegeln. Das heißt, hier Mut zu Entscheidungen, wie lege ich was aus, um meine Implementierung jetzt zu starten, aber da nicht ein, ich orientiere mich blind an der Verordnung, sondern ich hinterfrage auch kritisch, was macht Sinn und was macht Sinn für effektive Geldwäscheprävention, aber dann eben auch Mut für Kritik und Mut für gemeinsam mit anderen Finanzinstituten Feedback geben in Richtung Regulator, damit hoffentlich ein paar Stellen, die aus meiner Sicht absolut nicht tragbar sind, doch noch rausgestrichen werden oder etwas schlanker und praxisnäher formuliert werden.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Hannah, für diesen Einblick in ein Thema, was, glaube ich, auf den ersten Blick eher trocken wirkt, aber sozusagen wahrscheinlich das gesamte Compliance-Setup vieler Unternehmen neu sortieren wird. Wer mehr lesen möchte von euch, der kann sich natürlich erstmal auf eurer Webseite erkundigen, aber wir haben auch gerade eine ganz tolle und umfangreiche Content-Reihe von euch veröffentlicht zur AML-Verordnung. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ich bin Nicole Nietzsche, das war der Permanent Banking Fintech Podcast. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Hannah Koltmann, für dieses tolle Interview und für die vielen, vielen Einschätzungen und Insights zu dem Thema.
Super, vielen lieben Dank.